Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Perle des Tages.
Sie hören einen Auszug des Buches Die letzte Verteidigungslinie von Ron Siderius. Erschienen im Lichtschlag Buchverlag Nummer 49. Wir steigen ein in Kapitel 3. Das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen. Frage nicht nach Rechten, nimm sie dir und lass keinem sie dir geben. Mit einem Recht, das dir umsonst gegeben wurde, ist etwas faul. Zitat von Mr. Dooley. Nachdem wir festgestellt haben, dass jeder im Alltag von Gewaltkriminalität heimgesucht werden kann und Waffen für die Zwecke des Selbstschutzes nützlich sind, stellt sich die generelle Frage, ob es ein Recht auf Selbstschutz gibt. Wenn ja, kann man daraus ein Recht auf Waffenbesitz ableiten. Was darf der Gesetzgeber verbieten und was nicht, wenn er sich noch im moralischen Rahmen bewegen will? In einer bedrohlichen Situation reagiert fast jeder Mensch gleich. Seit der Steinzeit haben Menschen einen Kampf-Flucht-Reflex entwickelt. Wenn irgendetwas passiert, das wir als gefährlich empfinden, dann spüren wir zuerst einen beschleunigten Puls. Das Herz schlägt schneller, weil sich der ganze Körper entweder auf einen Kampf oder auf eine schnelle Flucht vorbereitet. Blut und Sauerstoff werden vermehrt in die Muskeln gepumpt. Die Muskeln fangen an, mehr Zucker zu verbrennen. Ein Energieschub ist da. Dazu kann noch ein Tunnelblick kommen. Das Gehirn versucht, jede unwichtige Wahrnehmung abzuschalten, um die Aufmerksamkeit auf die Gefahr zu konzentrieren. Die Stresshormone, die jetzt verstärkt in den Blutkreislauf ausgeschüttet werden, machen uns schmerzunempfindlicher. Wenn wir nicht sicher flüchten können, müssen wir kämpfen. Dieser Selbsterhaltungsinstinkt ist in unserem Gehirn so fest verdrahtet, dass diese Tatsache auch in die Rechtsphilosophie Einzug fand. Der staatliche und individuelle Selbstschutz wurde anerkannt, seitdem die Menschen Regeln aufbauten, um der Gesellschaft eine Ordnung zu verleihen. Platon, 428 bis 348 vor Christus, war ein griechischer Philosoph und Schüler des Sokrates. Zu den wichtigsten Werken Platons gehören die Politeia, der Staat, und Nomoi, die Gesetze. Platon untersuchte 5 verschiedene Staatsformen und deren idealtypische Entwicklung von der einen Stufe zu der nächsten. Aristokratie, die Herrschaft der Besten, Timokratie, die Herrschaft der Angesehenen, Oligarchie, die Herrschaft der Wenigen, Demokratie, die Herrschaft der Vielen und Tyrannis, die Herrschaft des Einzelnen. Platon favorisierte die Aristokratie als die beste Staatsform. Damit ist nicht die uns bekannte Herrschaft des Erbadels gemeint, sondern vielmehr die Herrschaft einer gebildeten, qualifizierten Elite. In der Annahme Platons obliegt die Staatslenkung ethnisch hochstehenden und gerechten Menschen. Seine Vorstellung beschreibt er genauer in dem Aufbau eines Idealstaates, der grundsätzlich aus 3 gesellschaftlichen Ständen besteht: den Bauern und Handwerkern, den Kriegern und Wächtern sowie den Philosophenkönigen. Platon erklärte in seiner Theorie, warum sich die Gesellschaften immer von der Oligarchie zur Demokratie und anschließend zur Tyrannis entwickeln. Die Waffenkontrolle spielt bei dem Prozess auf jeder Stufe eine entscheidende Rolle. In der Oligarchie wird irgendwann entweder eine bewaffnete Revolution ausbrechen oder das Volk droht zumindest eine bewaffnete Revolution an. Das führt dazu, dass die Oligarchen ihre Macht an das Volk verlieren, das sich zuerst demokratisch regiert. Nach einer Weile aber gibt sich das Volk der Demagogie hin und ein Tyrann kommt an die Macht. Der Tyrann beginnt nicht mit seinen schlimmen Misshandlungen, bevor er seine Opfer entwaffnet hat. In Platons Idealstaat wird der Tyrann durch einen Philosophenkönig ersetzt. Dieser setzt eine professionelle Klasse der bewaffneten Krieger und Wächter ein, um alle auf Linie zu halten. Wie in der späteren Sowjetunion werden in diesem Idealstaat die Bauern und Handwerker ebenfalls einmal monatlich an Waffen ausgebildet. Sie haben jedoch kein Recht, diese Waffen privat zu besitzen. Die Waffen werden zentral in staatlichen Arsenalen für den Fall eines Krieges gelagert. Letztendlich propagiert Platon einen despotischen Staat, der sich von der Tyrannis insofern unterscheidet, als der Philosophenkönig ausschließlich gute Absichten hegt. Platons Vision war sozusagen die erste sozialistische Utopie. Im Idealstaat gibt es ebenfalls eine Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Klassen. Jeder hat die gleichen Freunde und Feinde. Platon setzt sich für einen autoritären Staat ein, in dem Menschen und Waffen der Machterhaltung der regierenden Elite dienen. Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus, ebenfalls ein griechischer Philosoph und Schüler Platons, behandelte 330 vor Christus in seiner wichtigsten staatsphilosophischen Schrift unter dem Titel Politik verschiedene real existierende und abstrakte Verfassungen. Das Werk besteht aus 8 Büchern. Aristoteles unterscheidet im 3. Buch in der ersten Staatsformenlehre 6 Verfassungen und urteilt sie in gute und verfehlte Verfassungen. Zu den guten Verfassungen gehören die Monarchie, die Herrschaft eines guten Königs zum Wohle der Gemeinschaft, und die Aristokratie, die Herrschaft der Besten zum Wohle der Gemeinschaft. Eine Abart der Monarchie ist die Tyrannis, eine Herrschaft zum Nutzen eines einzelnen Monarchen. Und Oligarchie ist die Abart der Aristokratie, in der die Herrschaft der Besten durch die Herrschaft der Reichsten ersetzt wird. Aristoteles bezeichnet auch die Demokratie in der extremen Form einer Pöbelherrschaft als eine schlechte Verfassung, weil sie die Herrschaft der vielen Freien und Armen im Staate bedeutet, die zulasten der Tüchtigen und zum Schaden der Wohlhabenden erfolgt. Im 4. Buch allerdings entschärft Aristoteles seine Kritik an der Demokratie, indem er mehrere Formen beschreibt. Besonders eine Demokratie, in der nicht ausschließlich nach Stimmenmehrheit, sondern nach vorher festgelegten und demokratisch abgestimmten Gesetzen regiert wird, erscheint Aristoteles als durchaus geeignet. Für die ideale Verfassung erachtet Aristoteles jedoch die Politie, eine Mischung aus Oligarchie und Demokratie. Aristoteles kritisierte den Ständestaat Platons und ebenfalls den des Philosophen Hippodamus, der auch einen Staat aus 3 strikt definierten Gruppen, Arbeiter, Bauern und Krieger, bevorzugte. Im 2. Buch, Kapitel 8, kritisiert Aristoteles, dass zwar die Handwerker, Bauern und Krieger bei Hippodamus sämtliche Staatsbürger sind, aber weil die Bauern keine Waffen und die Handwerker noch nicht mal Land besitzen, diese beinahe Sklaven der Bewaffneten werden müssen. Es war unvermeidlich in der Politie, dass die Kontrolle über die Waffen auch gleichzeitig die Kontrolle über den Staat und die Verfassung bedeutete. In seiner Kritik an der Tyrannis erklärt Aristoteles im 5. Buch, Kapitel 10, Zitat: Von der Oligarchie hat sie den Zug, dass der Reichtum ihr Endzweck ist. Denn nur so lässt sich die Leibwache und das luxuriöse Leben aufrechterhalten. Und dass sie der Menge nicht traut, weshalb sie ihr auch die Waffen nimmt. Zitat Ende. In den nächsten 2400 Jahren folgte die Diskussion über das Recht auf Selbstschutz und Waffenbesitz den grundsätzlichen Richtlinien, die von Platon und Aristoteles festgelegt worden waren. Auf der einen Seite befinden sich diejenigen, die eine zentralistische Regierung favorisieren, die all die Waffen und die Macht besitzen soll, während das Volk aus Macht und wehrlosen Untertanen besteht. Auf der anderen Seite befinden sich diejenigen, die eine begrenzte Regierung favorisieren, bei der die ganze Macht vom Volke ausgeht und die freien Bürger das Recht haben, Waffen zu besitzen und zu tragen, um sich selbst, den Staat und die Verfassung vor Angriffen seitens äußerer und innerer Feinde zu schützen. Kapitel 3.1.2 Römisches Reich. Das römische Recht war in Kontinentaleuropa lange Zeit weit verbreitet. Über die Bildung von Kolonien reichte es bis nach Lateinamerika, Afrika und Asien. Sogar nach dem Untergang des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert blieb das römische Recht eine Grundlage der Rechtssysteme auf dem europäischen Kontinent bis in die napoleonische Zeit hinein. Das römische Recht beruhte auf den 12 bronzenen Gesetzestafeln, genannt Lex Duodecim Tabularum, die in ihrer letzten Version 449 vor Christus auf dem Forum, dem Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens Rom, platziert wurden, wo jeder Bürger sie lesen konnte. Die 12 Tafeln waren eine monumentale Entwicklung in der Rechtsgeschichte. Durch den Zugriff auf die festgelegten Gesetze konnte jeder Bürger sich darüber informieren, welche Rechten und Pflichten er hatte. Zuvor wurden Gesetze von einer kleinen Elite gehütet und oft zum eigenen Vorteil manipuliert, was mit der Veröffentlichung der Gesetze fortan nicht mehr so leicht möglich war. Auf Tafel 8 befanden sich die Gesetze bezüglich des Schadensersatzrechts und in den Absätzen 12 und 13 Gesetze bezüglich der Notwehr. Wenn jemand nachts einen Diebstahl, Furtum, begangen und der in seinen Rechten Angegriffene ihn dabei erschlagen hat, so soll das mit Recht geschehen sein. Wenn jemand am hellen Tage in seinem Haus von einem Dieb heimgesucht wird, so kann er, wenn er sich bewaffnet verteidigt, den Eindringling töten und soll die Leute in der Nachbarschaft zu Hilfe oder als Zeugen zu sich hereinrufen. Aus diesen beiden Vorschriften leitet sich der lateinische Rechtsgrundsatz ab. Vim vi repellere licet.
Sie hörten die Perle des Tages. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Auf dem Markt gibt es immer eine Alternative.